Die Schreibenden von Anja Görz.
Die Schreibenden. Und heute ist ein Mann zu Gast, der hat einen Beruf, mit dem noch niemand hier in diesem Podcast zu Gast war, denn er ist Puppenspieler. Er ist außerdem Autor und Synchronsprecher, also er ist auch ein Schreibender. Herzlich willkommen, Martin Paas.
Vielen Dank.
Unter Freunden, so habe ich dich auch kennengelernt, bist du der Ernie-Mann, weil du in der Sesamstraße der Ernie bist.
Ja, ich bin in der Sesamstraße der Ernie und ich bin seit 2 oder 3 Jahren der Ernie-Mann nach einem Interview mit Isabel Bogdan, die dann diesen Namen erfunden hat. Und ich werde von vielen Leuten strahlend als Ernie-Mann begrüßt und musste die erste Zeit immer noch nachdenken, wer, ich, wie, wieso?
Also im Grunde bist du ganz berühmt, aber auch wieder unberühmt, weil du unerkannt, genau wie Radioleute durch die Straßen gehen kannst, niemand erkennt dich, niemand weiß, dass du der Ernie bist.
Genau, das ist total angenehm.
Wir fangen aber noch mal ein bisschen früher an, bevor du zum Ernie-Mann geworden bist, bist du geboren worden am 3. Februar 67 in Solingen. Da gab es noch gar keine Sesamstraße in Deutschland, 67.
Ne? Nee, da gab es noch keine, da gab es noch gar keine Sesamstraße, auch noch nicht in den USA. Die kam da 69.
Und erst. 73 nach Deutschland?
73
durfst
nach Deutschland.
Durfst du Fernsehen zu Hause?
Ja, ich durfte zu Hause Fernsehen gucken, aber ich habe die Sesamstraße tatsächlich immer geschaut, wenn ich war so 3-4 Tage im Monat bei meinen Großeltern. Und da kam die Sesamstraße morgens um 8 Uhr im Schulfernsehen. Das durfte ich sehen und da war Sendezeit noch nicht so viel wert wie heute. Und dann hat der WDR tatsächlich eine Uhr eingeblendet.
Bevor es losging.
Und ich kannte schon so ein bisschen die Uhr und das waren so die längsten 40 Sekunden meines Lebens.
Also du wusstest, der Zeiger muss ganz oben sein.
Ja, und dann konnte man ja auch sehen, er musste ja manchmal auch, weil sie sind wirklich sehr verschwenderisch damit umgegangen, waren es so 2 oder 3 Minuten, die man da sitzen musste und ich bin beinahe geplatzt vor Spannung. Also im Endeffekt war das perfekt, vielleicht sollte man das nochmal anregen, dass man da so einen Thrill erzeugt.
Und man
so
bringt den Kindern gleichzeitig das Uhrzeitlesen
ablaufenden
bei.
Uhr. Nee, auch für Erwachsene, bei etwas schwächeren Tatorten zum Beispiel.
So eine ablaufende Uhr, wie lange man noch aushalten
genau,
muss.
Genau, so ein Countdown.
Warst du denn so ein richtiger Hardcore-Sesamstraßen-Fan? Es gab ja zum Beispiel auch so ein Magazin dann irgendwann. Hast du dann solche Dinge auch gekauft?
Nee, aber das war tatsächlich das erste Print, was ich mir gekauft habe. Ja, oder eins der ersten Prints war tatsächlich die Sesamstraßen-Zeitung, die es da gab. Und der Kauf stellte mich regelmäßig vor ganz große Probleme, weil es gab dort mittig immer einen Bastelbogen. So einen etwas verstärkte Pappe-Bastelbogen. Der war, wenn man das aufblätterte, perfekt. Der war wunderschön und man erkannte schon, es ist das Wohnzimmer von Ernie und Bert. Aber wenn ich jetzt anfange, das zu basteln, dann mache ich erstens diesen schönen Bogen kaputt und ich weiß zweitens, dass das ungefähr 10 Sekunden heile bleibt, dieses Pappzeug. Und ich habe ihn jedes Mal zerschnitten, ich habe es jedes Mal bereut und es hat jedes Mal nicht länger als 10 Sekunden gedauert.
Also ich entnehme dem, du warst kein guter Bastler und schließe mal daraus, dass du in der Schule in Kunst nicht so der Superburner warst.
Na, ich war ein sehr guter Bastler, aber ich war dann ein sehr heftiger Spieler.
Ach so.
Das hat einfach nicht lange gehalten. Mhm. Und ich fand diesen zerschnittenen Bastelbogen sehr deprimierend.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Warst du denn insgesamt ein guter Schüler?
Anfänglich war ich ein sehr guter Schüler. Mittendrin
anfänglich
war ich
heißt
ein,
erste Klasse oder?
Die Grundschule wohin? War ich wirklich ganz toll und auf dem Gymnasium ging es bis zur 10. Klasse stetig abwärts. Und dann habe ich die Schule gewechselt und festgestellt, es geht ja auch anders und viel schöner. Und dann flog mir das so zu. Ich habe dann wirklich, ich musste gar nichts machen. Es machte Klick in meinem Hirn. Und ich habe tatsächlich 4 Jahre lang Mathe-Nachhilfe bekommen und stand wie der Ochs vom Berg und habe ab da Mathe-Nachhilfe gegeben, weil mir auf einmal klar war, was die alle von mir wollten, worum es da überhaupt geht. Also ich hatte einen ganz großen Knoten im Hirn und der hat sich sehr lange Zeit gelassen, um sich aufzubauen, um dann mit einem sich wieder aufzulösen.
Hast du dann als Kind einen Berufswunsch gehabt? Also gab es so den kleinen Martin, der Feuerwehrmann werden wollte? Oder?
Ich wollte sehr früh schon Mediziner werden. Und ich hatte tatsächlich auch direkt nach dem Abitur dann den Studienplatz. Dann kam mir aber der Zivildienst dazwischen. Und dann bin ich 20 Monate in sehr heftige Pflege gegangen von Menschen, denen es sehr, sehr, sehr schlecht ging. Und das hat mich ein ganz klein bisschen kuriert. Also bei mir kam dann der Gedanke auf, möchte ich jetzt mein Leben lang mit Kranken und mit Krankheiten verbringen und auch noch mein Geld damit verdienen. Das erschien mir ein wenig anrüchig in dem Moment. Ich hatte aber zu der Zeit schon eine ganz große Theateraffinität und es gab da einfach eine zweite Leidenschaft. Ich war wirklich sehr theatroman zu der Zeit und war jeden zweiten Tag im Theater und habe dann meinen kurz erschütterten Eltern beibringen müssen, dass ich statt Medizin jetzt doch lieber Theaterwissenschaft studiere.
Luststudium und hast du das genannt?
Ich hab's Luststudium, es war auch ein Luststudium. Ich habe wirklich lauter Sachen angefangen zu studieren, die mich interessieren. Also Theater, Film, Fernsehwissenschaft habe ich studiert, Kunstgeschichte, Philosophie und ein bisschen Germanistik. Um das Ganze aber dann auch während meiner Magistervorbereitung abzubrechen und lieber ein Autorenbüro zu eröffnen.
Und aber waren deine Eltern schon Kummer gewohnt, oder?
Sie waren so ein bisschen Kummer gewohnt, weil aus dem angehenden Mediziner und dem ersten Arzt in der Familie hätte ein etwas dubioser Geisteswissenschaftler werden können, der dann aber wiederum auch vor Vollendung in einen Puppenspieler mutierte. Aber ich muss sagen, meine Eltern haben das immer alles großartig unterstützt und meine Mama ist, glaube ich, ein bisschen stolz auf das, was ich mache.
Das kann ich verstehen. Du hast gerade schon angedeutet, während des Studiums hat das angefangen mit dem Puppenspielen für genau. Hurra Deutschland.
Hurra damals. Deutschland.
Das ist diese deutsche Spitting-Image-Version, kennen vielleicht viele. Die waren ein halbes Jahr auf Tournee und da bist du mit einem Freund zusammen eingestiegen. Wie ist das eigentlich passiert?
Ja, ungefähr. Das ist ungefähr richtig. Mein damaliger Mitbewohner hat Regieassistenz gemacht bei einer Bühnenshow, die Hurra Deutschland, die damals halt diese Satirepuppen hatten, Politiker und Prominente. Die haben eine Bühnenshow gemacht und mussten die Hauptrolle neu casten. Und mein Job beim WDR lief aus. Ich brauchte was. Ich hatte da nämlich schon eine Kleinfamilie und die musste halt auch ernährt werden. Ich hatte mein Grundstudium gerade hinter mir und war davor sehr fleißig studiert und hatte ein bisschen die Nase voll von der Uni und hatte auch Lust auf eine Auszeit. Und dann bin ich ganz unbedarft zu dem Casting gegangen und zu meiner großen Überraschung haben die mich genommen.
Wie lange hat es gedauert, bis du selber, wenn Leute dich gefragt haben, was du beruflich machst, gesagt hast, ich bin Puppenspieler?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe keine Ahnung.
Aber heute machst du das,
ja,
wenn du gefragt wirst.
Ja,
oder sagst
natürlich.
Du, ich bin der Ernie-Mann?
Nee. Ich sage halt meistens, ich mache Kinderfernsehen, weil es ist ja oft dann wirklich nicht nur das Puppenspiel, sondern da kommt ja auch das Schreiben dazu. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass man da besser sich auf mehrere Beine stellt in dem Bereich. Und habe ich auch so ein bisschen was mit meiner Stimme gemacht, habe ein bisschen Synchro gemacht, habe lustigerweise, das war auch so ein Zufall, 10 Jahre lang das gelbe M&M-Männchen gesprochen. Was dann leider beendet wurde durch einen Umzug nach Hamburg, weil das wird in Düsseldorf produziert und jeder, der mit Sprechen zu tun hat, weiß, man ist da sehr lokal und ruckzuck bist du das nicht mehr. Das,
bei den verschiedenen Stimmen würde ich nochmal stehen bleiben wollen, denn du hast, habe ich gelesen, einem Kind nach einer Lesung mal gesagt, du bist eigentlich Puppenspieler geworden, weil du so gerne vorgelesen hast, weil du so gern dann auch mit verteilten Rollen vorgelesen hast.
Ja, das wurde aber tatsächlich eingefordert. Ich bin als ziemlich junger Mann mit Anfang 20 trat eine Frau in mein Leben, die ein kleines Kindchen dabei hatte und dann waren wir für eine schöne lange Zeit eine schöne kleine Familie und ich habe, weil ich mich auch gar nicht so aufs Kindhaben vorbereiten konnte, es kam sehr plötzlich, dem Kindchen so angefangen, jeden Abend eine Geschichte vorzulesen. Das haben wir wirklich durchgezogen, bis sie 9 oder 10 war. Und die forderte dann irgendwann ein, als auch sie so Trickfilme und so andere Sachen kannte, dass die Figuren auch bitte mit verschiedenen Stimmen, das wäre doch viel schöner. Und dann habe ich das angefangen und ich kann nur sagen, bei Winnie dem Pooh ist das eine echte Herausforderung, weil man ja auch immer mit den Augen schon 5 Zeilen weiterspringen muss. Und wer redet denn da jetzt? Weil da ist sehr viel dialogisch. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es war bestimmt keine schlechte Schule. Das war noch vor meiner Puppenspielzeit, habe ich da schon viel mit
Gutes
so
Training, Stimmen. Gutes Training auch für Synchron.
Ja.
Was würdest du sagen, kannst du besser als jeder andere Puppenspieler?
Mich selbst nicht so ernst nehmen.
Wie drückt sich das dann bei der Arbeit aus?
Bei der Arbeit drückt sich das, glaube ich, gar nicht aus. Also jetzt nochmal ernsthaft, ich glaube, es gibt nichts, was ich besser kann als andere Puppenspieler. Ne? Also das ist halt, das Fernsehpuppenspiel ist auch eine sehr, sehr technische Geschichte. Du musst da sehr, sehr koordiniert arbeiten und es ist unglaublich komplex. Und ich sage immer, unter den Puppen unterhalb der Puppen passiert eigentlich mehr als im Bild, weil wir halten die natürlich hoch und kontrollieren uns über Monitore. Du hast aber unglaublich viel unterhalb der Puppe auch noch zu koordinieren. Bei einer Stabpuppe musst du beide Stäbchen zum Beispiel führen. Dann nimmst du mal eins und dann das andere, dann musst du die wiederfinden. Wenn die Puppen ein Requisit in die Hand nehmen müssen, ist es bei einer Stabpuppe so, dass du dieses Requisit auch selber unterhalb der Bildkante greifen musst mit deiner echten Hand, die aber gleichzeitig auch noch ein Stäbchen in der Hand hat, weil natürlich auch die Puppe mit ihrer Hand Kontakt zu diesem Requisit kriegen muss. Und dann sortiert man sich da selber, weil es bleibt dann oft nicht bei einem Requisit, sondern bei zweien oder dreien. Und dann muss man auch seinen Text abliefern und man muss an die Gänge denken. Man muss dran denken, dass es auch so aussieht, dass die Figur richtig schaut. Das ist beim Puppenspiel, beim Fernsehpuppenspiel so ein typischer Anfängerfehler, dass die Figur irgendwo hinguckt, weil man so beschäftigt ist mit eben den drei anderen Sachen, die man dann noch erledigt. Also das ist unglaublich komplex und deshalb gibt es da nichts, was ich besser könnte als andere Puppenspieler. Ich merke beim Drehen oft, dass ich sehr schnell bin. Also ich brauche sehr häufig nur einen ersten Take, merke aber hinterher, ach, hättest du besser doch nochmal vielleicht zwei gekriegt, weil ich bin sehr schnell immer so auf 90% oder 95%.
Und hättest manchmal gern die 100.
Und hätte manchmal gern die 100, aber es ist lustig. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit einer Freundin, da habe ich ja auch erzählt, manchmal denkt man dann, jetzt habe ich es perfekt abgeliefert und dann war es so okay. Und dann gibt es so Dinger, wo du denkst, ach, jetzt war ich aber nicht wirklich gut. Und dann siehst du das ein paar Monate später und bist freudig überrascht, dass
und
es sich doch ganz anders
anfühlt.
Wenn du sagst,
du bist schnell, gibt's so eine, kannst du sagen, im Durchschnitt dauert sozusagen das Drehen und das Fertigstellen so einer kurzen Ernie-Bert-Geschichte wie lange?
Naja, es hat ja einen langen Vorlauf. Ne? Ja. Es fängt ja redaktionell an. Da wird entschieden, dass eine neue Ernie- und Bert-Serie zum Beispiel entsteht. Dann werden Themen diskutiert. Dann kommen wir Autoren dazu. Dann gibt es je nach Größe des Projekts entweder ein Autoren-Meeting oder nicht. Kann sein, dass die Redaktion an dich selber rankommt. Dann haben die Themenwünsche, die sie dir halt unterbreiten. Dann machst du selber Vorschläge. Dann ist man irgendwann so weit, dass man halt in ein Treatment kommt und in ein Exposé und wenn das dann abgenommen ist, dann geht es in die Drehbuchfassung, dann schreibst du das Drehbuch, dann veränderst du das Drehbuch, dann wird es abgenommen, dann kommen die anderen Gewerke, die mit dem Drehbuch arbeiten können, dann wird ein Studio angemietet, dann drehen wir, dann geht es in die Post-Production, dann muss man eventuell nochmal in die Nachsynchro, wenn es da technische Fehler gab oder die Stimme gerade nicht so richtig gut funktioniert hat. Und dann wird es irgendwann ausgestrahlt. Also da vergehen Wochen und Monate und es sind unglaublich viele Leute beschäftigt mit so einem Projekt beim Fernsehen und Film machen ist das halt so.
Es ist ja, du schreibst ja im Grunde für Rollen. Also du kannst nicht sagen, ich schreibe jetzt irgendeine Geschichte, sondern du hast dann, wenn wir jetzt bei Ernie und Bert mal bleiben, wir kommen auch noch zu den anderen, denn du hast ja mit Wolle und Schaf angefangen und nicht mit Ernie. Aber bleiben wir mal bei Ernie und Bert. Wenn du dann zu Hause Geschichten schreibst für Ernie und Bert, wie kommst du da überhaupt rein? Also musst du dich da in eine besondere Sesamstraßenstimmung bringen?
Also dadurch, dass ich ja schon sehr lange bei der Sesamstraße und für die Sesamstraße arbeite, ist diese Stimmung natürlich relativ schnell abrufbar bei mir. Ein bisschen muss man natürlich in diese Stimmung reinkommen, aber es ist jedes Mal auch ziemlich neu, weil wir versuchen mit Ernie und Bert so ein breites Spektrum an Themen auch anzubieten und da auch mal neue Wege zu gehen. Wir haben Ernie und Bert in Deutschland seit 2006. Die gab es ja vorher nur. Die Sesamstraße ist ja ein Lizenzprodukt. Gab es ja vorher nur von Ernie und Bert amerikanische Spots, die dann hier nachsynchronisiert wurden. Seit 2006 ist Deutschland, ich glaube, ist noch der einzige Lizenznehmer, die überhaupt mit Ernie und Bert arbeiten dürfen. Machen wir halt eigene Produktionen. Die Amis gucken sich das an, haben aber auch nicht das Endabnahmerecht. Deshalb gibt es da eine gewisse Freiheit, auch thematisch. Und unsere amerikanische Producerin hat mir jetzt im Winter erzählt, dass sie Folgen, die ich geschrieben habe, wo es um so Natur, um so also physikalische Ereignisse geht, also Magnetismus, Elektrizität, Lichtbrechung, solche Geschichten haben wir dann mal in die Sesamstraße auch gebracht und haben die auf typische Ernie und Bert Art halt vorgestellt. Und das heißt, Berts Experiment heißt das Format, was natürlich immer von Ernie aufgebrochen wird, wenn er dazukommt und Bert will da ernsthaftes Fernsehen machen und den Kindern Dinge erklären und Ernie haut ihm immer rein, das macht die Sache lustig, aber vielleicht sogar auch verständlicher für die Kinder. Und das war so ein Format, was eigentlich nicht unbedingt so Sesamstraßen-like ist, weil wir machen keine Erklärgeschichten. Wir sind nicht die Sendung mit der Maus. Bei der Sesamstraße geht es eigentlich um anderes. Das Ding war aber so erfolgreich, dass sie das in den USA jetzt synchronisiert haben. Und sie erzählte mir dann auch, dass es inzwischen weltweit läuft, weil auch alle anderen Lizenznehmer da interessiert dran waren. Und dann gehen so deine Geschichten hinaus in die Welt und man hört das so und dann schön. Ist das schon schön. Ja. Und das alles auch aufgrund, um auf deine Frage zurückzukommen, von so einer ersten Ernie und Bert Stimmung, die man hat. Natürlich muss man dieses Ernie und Bert Gefühl da drauflegen. Also es ist für mich immer so eine Grundhaltung und auch so ein Gefühl, die sich dann natürlich auch kanalisiert in der Wortwahl und in dem sogenannten Toning. Das ist eine
besondere Sprache, die man finden muss.
Genau, man muss die Sprache finden, die kennt man natürlich so ein bisschen. Die beiden sind dann natürlich dann auch leicht zu bespaßen, weil mit eigener Sprache, weil sie schon sehr starke, einzelne, klare Charaktere sind, Archetypen. Da weiß man natürlich, der eine sagt sowas und der andere sagt sowas nicht. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der beim Schreiben immer sehr von Figuren ausgeht. Ich komme auch beim Fernsehschreiben so ein bisschen aus dem Sitcom-Bereich, so ein ganz klein bisschen. Und für mich sind die Figuren immer noch das Spannendste. Und das
ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, weil dein Publikum reicht ja von teilweise Zweijährigen bis Vorschulalter, zum Teil ja sogar noch ein bisschen älter, die alle unter einen Hut zu kriegen. Weil das sind ja, wenn man selber Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß man, das sind Welten, die dazwischen liegen, ob jemand zwei oder vier Jahre alt ist.
Also zwei ist jetzt auch deutlich zu früh. Ja. Also die Sesamstraße ist für Vorschulkinder. Die Sesamstraße empfiehlt den Eltern, dass sie mit 4, 5 mit der Sesamstraße
anfangen. Oder sagen wir zwischen 5 und 7, auch da sind
das
ja
das sind Riesenentwicklungssprünge. Wir machen aber auch, wir bieten da auch unterschiedliche Themen in der Sesamstraße. Es gibt schon die Sesamstraße, die etwas eher für die Kleineren ist. Das sind die Geschichten rings um Elmo, wo dann auch Ernie und Bert zum Beispiel auftauchen. Und dann gibt es für die etwas älteren Kinder das Spin-off der Sesamstraße. Eine Möhre für zwei heißt das Format, gibt es seit 2010. Wir haben jetzt, glaube ich, 150 Folgen gemacht mit dem Pferd und dem Schaf. Da sind die Geschichten manchmal schon so komplex, dass man denkt, es ist für einen 6-7-Jährigen deutlich verständlicher. Aber es sind auch immer Elemente drin, die 5-Jährigen auch Spaß machen. Die ergreifen vielleicht nicht die ganze Geschichte, jedenfalls nicht beim ersten Mal. Aber jeder, der Kinder hat, weiß ja, wie sehr die Wiederholungen lieben. Und wenn die das zum 5. Mal geguckt haben, dann verstehen die auch ein bisschen mehr, worum es da eigentlich auch noch geht.
Und wenn du sagst, so eine neue Idee wie Naturzusammenhänge oder chemikalische Zusammenhänge, passieren dir im Alltag Dinge oder hast du Begegnungen, bei denen du denkst, oh Mann, das wird eine super Geschichte für Wolle und Schaf oder das mache ich für Ernie und Bert jetzt nochmal als eine extra Geschichte?
Es ist übrigens ganz süß, dass du sagst Wolle und Schaf, weil es heißt Wolle und Pferd.
Wolle und Pferd.
Jeder Dritte.
Wenn man bei Schaf so bei Wolle
genau,
ist.
Genau, wenn man bei dem Schaf ist, jeder Dritte sagt Wolle und Schaf.
Gut, bei Pferd und Wolle.
Ja.
Genau. Also hast du Alltagssituationen, in denen dir dann Geschichten für deine Figuren einfallen?
Ja, es sind natürlich Alltagssituationen, die müssen ja gar nicht so spontan sein. Ich habe für eine der letzten Staffeln, habe ich mir mal überlegt, dass das Thema Altern für Kinder auch ein wichtiges ist. Und dann fielen mir meine ersten Begegnungen mit Altern und mit alten Menschen ein. Und das war ein Nachbar, der ehemalige Gitarrenlehrer meiner Mutter, als sie ein Kind war. Der Opa Wölke, der lebte gegenüber mit seiner auch unglaublich uralten Frau. Und ich konnte mir gar kein Bild davon machen, wie alt die sind. Aber die waren weißhaarig und faltig und süß und langsam. Und die Stimmen klangen ein bisschen seltsam. Und Opa Wölke, für den bin ich total gerne in den Laden gegangen und habe ihnen eine Milch gekauft. Dann habe ich immer ein verklebtes Bonbon bekommen, was ich gar nicht wollte und ich habe es auch nicht deshalb gemacht, aber es hat mir Spaß gemacht, für die beiden sowas zu erledigen. Der kam mir tatsächlich in den Sinn bei dieser Geschichte über Alter und der wurde da auch verewigt, dann tatsächlich namentlich. Und dann versuchst du natürlich, so eine Kinderperspektive wieder einzunehmen und dich zu erinnern, wie war denn das für mich als Kind? Und das ist gerade bei der Möhre für zwei ganz wichtig, weil die Struktur dieses Formats ist so, dass das Pferdchen und das Schäfchen dort Situationen und Probleme erleben, die unsere Zielgruppe kennt. Das ist so für 5-6-Jährige schon alles wiedererkennbar. Da gibt es so Themen wie, ich übernachte heute mal woanders oder mein Freund hat einen neuen besten Freund, also Eifersucht, oder ich will heute mal keine Regel einhalten, sondern einfach mal alles anders machen. Ich muss ins Krankenhaus, und Wolle und Pferd zeigen den Kindern, wie man diese Situationen halt durchleben kann. Und das ist wie immer in der Sesamstraße mit viel Spaß. Aber die Kinder nehmen da auch immer viel mit. Und dann musst du dich und versuchst dich natürlich schon auch wieder in so eine Kinderperspektive reinzukriegen.
Ja, wie ist das, wenn du, also ich habe vorhin ja auch gesagt, dass du mal nach so einer Lesung mit Kindern gesagt hast. Und natürlich, wenn man dich als Erwachsener kennenlernt, kann man das super trennen. Man weiß irgendwie, jetzt sitzt hier Martin vor mir und der ist auch der Ernie-Mann. Aber wenn du in so eine Kindergruppe kommst, kriegen die das gewechselt, dass du auch der bist, der im Fernsehen diese Puppe spielt?
Ja. Also die kriegen das schon, die ahnen natürlich sowieso schon, dass das Puppen sind und dass da irgendwie jemand noch jemand anders dahinter steckt. Ich hatte neulich, war ich in Hameln, und da gab es bei einer Wünsch dir dein NDR-Aktion den Wunsch halt Ernie in die Kita. Sowas kommt dann natürlich häufig. Und dann haben wir da überlegt, aufgrund der örtlichen Situation, dass ich das nicht verdeckt spiele. Man macht das ja oft, dass man als Puppenspieler hinter einer Deckung verschwindet. Ist ja auch natürlich naturgemäß besser für die Illusion. Da haben wir das dann aber mal offen gemacht, und meine Mitspielerin, wir spielen Ernie zu zweit, und ich, wir haben uns auf ein Sofa gesetzt und hatten Ernie in der Mitte. Und dann kam die Truppe rein, und dem ersten Jungen fiel die Kinnlade runter und er sagte, der ist ja gar nicht echt. Und dann dachte ich, na, meinte das so ernst? Und er meinte es so halb ernst, aber ich glaube, er wollte mich auch so ein bisschen verarschen. Und Ernie sagte dann halt, natürlich bin ich echt. Und dann kippt es so ganz schnell, und dann sind die einfach sofort wieder bei den Figuren, auch wenn wir im Studio Besuch kriegen. Die trennen das ganz deutlich. Da hängt dann unten ein Puppenspieler raus. Aber die Figuren haben, wenn man es richtig macht, auch so viel Leben und so viel Präsenz, dass die Puppenspieler einfach uninteressant sind.
Ich habe vorhin gesagt, du hast angefangen mit Pferd und Schaf. Und bist aber dann ja irgendwann mal in Berührung gekommen mit dem Ernie. Weißt du noch, wie das war, als du diese Figur das erste Mal in der Hand hattest?
Ja.
Weil wenn man so wie du damit aufgewachsen ist und dann hat man den echten Original-Ernie.
Wir hatten die Figuren das erste Mal bei einem Format, was wir auch geschrieben haben, eine Jubiläumssendung, 40 Jahre Sesamstraße. Und da gab es Ernie und Bert ein bisschen als Stargäste. Und dann waren die Figuren so das erste Mal da, und also ganz im Ernst, mir haben sich tatsächlich die Nackenhaare hochgestellt. Und das passiert auch heute noch, wenn ich sie länger nicht sehe.
Weil ich finde immer irre, wenn man sieht, dass Prominente zu Gast sind. Also Karin Mioska zum Beispiel ist in der Sesamstraße zu Gast. Also man merkt, dass die ganz schnell irgendwann fast vergessen, dass es eine Puppe ist, mit der die zu tun haben.
Ja, wenn die Puppenspieler das richtig machen, sollte das auch genauso sein.
Also das muss dann aus deiner Perspektive noch viel beeindruckender sein, weil du viel näher dran bist dann in so einem Moment.
Ja, ich bin näher dran, aber ich bin ja auch sehr weit weg. Ich stecke irgendwo drunter. Und ich sehe zwar auf dem Monitor, was da oben passiert und was der Fernsehzuschauer auch sieht, aber meine eigene Erlebniswelt ist ja dann doch nochmal eine andere, weil ich natürlich auf der einen Seite weiß, was ich da abzuliefern habe, und auf der anderen Seite aber auch, und das ist ein perfekter Zustand fürs Puppenspiel, mein Hirn möglichst leer mache. Und im Idealfall, und es gibt so Figuren, und Wolle ist so eine, den mache ich auf die Hand und dann mache ich selber fast nichts mehr. Das kommt automatisch aus dieser Figur raus. Und manchmal erschrickt man sich auch, sagt, hab ich das gerade gesagt?
Und dieses Sagen, du hast ja vorhin schon mal so eine kleine Kostprobe Stimme gegeben. Diese Stimme gab es ja schon. Also wenn wir der etwas älteren Generation heute die Sesamstraße gucken, sind wir natürlich manchmal irritiert, weil wir die älteren Ernie-Stimmen, ich glaube, du bist der vierte Ernie-Sprecher. Ja. Hast du dich da an den anderen orientiert, als du damit angefangen hast?
Ich bin ja auch mit Gerry Duffner glücklicherweise groß geworden, also ohne jetzt die anderen da irgendwie in den Schatten zu stellen. Aber Gerry Duffner ist natürlich die prägende Ernie-Stimme, die wir alle so noch kennen. Und ich habe mich tatsächlich ganz stark an ihm orientiert. Gar nicht unbedingt, was die Stimmfärbung angeht. Das geht auch nicht immer. Du hast einfach andere Anlagen, und man kann natürlich da rankommen, aber mir ging es dann da auch nicht um Stimmimitation. Viel, viel wichtiger ist tatsächlich der Rhythmus. Rhythmus und Sprachmelodie. Und da war ich dann tatsächlich bei Gerry Duffner, der wiederum allerdings auch bei Jim Henson war, weil Gerry Duffner hat es ja in Anführungsstrichen nur synchronisiert. Und damit das Lip-Sync ist, musst du dich natürlich daran orientieren, was da ist. Und dann brauchst du noch einen guten deutschen Text. Das muss ja immer noch mal übersetzt werden. Das muss auch funktionieren. Aber das ist natürlich, war für mich der Ausgangspunkt.
Und ist es einfach für dich, zwischen den verschiedenen Figuren die Stimmen zu wechseln?
Ja.
Und du kannst es auch ablegen, also wenn du abends nach Hause gehst oder wenn dich zwischendurch jemand am Handy anruft, bist du nicht aus Versehen noch der Ernie?
Nee, ich habe es tatsächlich einmal geschafft, als Wolle in ein Hotel einzuschecken. Da hatten wir irgendwie einen schlimmen Drehtag hinter uns und ich war auf der Rückfahrt immer noch so in allem und stand dann vor dem Portier und sagte, einmal Zimmer 104, 104 bitte. Der guckt, was will denn der? Und dann fiel mir das ein, ja. Ja. Und manchmal gucken Leute auch komisch, weil ich bekomme ja manchmal auch Anrufe von Freunden. Dann sind gerade die Neffen und Nichten da, die würden so unglaublich gerne mal mit Wolle telefonieren. Und wenn einen das mitten in einer Fußgängerzone ereilt, bin ich da auch völlig schamlos und mache das.
Um nochmal kurz auf die Geschichten und das Schreiben der Geschichten zurückzukommen. In diesem Podcast hat Kai Lüftner mal gesagt, er schreibt auch für Kinder, Songs für Kinder. Der hat gesagt, auch in seinen Kinderbüchern gibt es oft wahnsinnige Diskussionen mit dem Lektorat, was man sagen darf und was man machen darf bei Kindern, wo die Grenzen sind. Erlebst du das auch?
Na, bei uns gibt es natürlich schon redaktionelle Grenzen, die ich aber in aller Linie gar nicht erst auslote, weil ich natürlich diesen Kosmos kenne. Aber ich finde, und gerade bei Kindern, ist Grenzenlosigkeit ein ganz großes Thema. Also du kannst wirklich ja da die Fantasie fliegen lassen.
Also du hast beim Schreiben die Kinder vor Augen und nicht die Erwachsenen.
Ich denke überhaupt nicht an Erwachsene. Ich habe aber auch nicht in erster Linie die Kinder vor Augen. Ich habe die Figuren vor Augen. Also ich versuche mich so manchmal, wie ich es eben beschrieben habe, bei der Grundproblematik, wenn ich so ein Thema angehe, bevor ich plotte, dann versuche ich das mal aus einer Kinderperspektive zu betrachten. Aber wenn es ans Dialogische geht, weil du jetzt fragtest, was man so sagt und sagen kann und nicht, bin ich nur bei den Figuren und die kenne ich halt so gut in aller Regel. Es ist ja auch ein großer Vorteil für eigene Figuren zu schreiben.
Du hast vorhin diesen langen Weg erzählt vom Schreiben, vom Plotten, von der ersten Idee, bis es dann im Fernsehen zu sehen ist. Wie ist denn das, wenn du mit deinen Texten dann im Studio bist? Dann habt ihr es ja auch schon mal ausprobiert. Aber wenn ihr dann beim Drehen merkt, da haut jetzt irgendwas überhaupt nicht hin mit einem Satz, den du dir überlegt hast, kann man das dann noch ändern?
Dann war das nicht mein Text.
Ist tatsächlich so, dass man das vorher so erprobt oder übst du es zu Hause,
Ich schreibe tatsächlich sehr sorgfältig und deshalb gibt es diese Situation, ist mir noch nicht vorgekommen. Also ich kenne das von anderen Skripts, dass man das hat, wo man dann aber auch weiß, warum, weil man weiß, dass da ein Autor in allerschlimmster Zeitnot ein Pensum schaffen musste. Und es ist manchmal auch so, dass dann schon wild redigiert wird hin und wieder und dann Sachen gestrichen werden, wo es dann keinen Sinn mehr ergibt, wo man das aber beim Lesen dann schon merkt, hier müssen wir es irgendwie anders nochmal verschleifen, da ist was auf der Strecke geblieben. Dann macht man das und die Regisseure, die ja dann auch wissen, dass man es selber geschrieben hat, sind manchmal ganz froh und sagen, weil wir haben ja einen Autor am Set, der kann das ja mal kurz hier ändern. Ne? Und dann, klar, kannst du was ändern. Ich klebe da auch jetzt nicht so an meinen Worten, wenn Kollegen irgendwie sich das mundgerecht machen wollen, immer gerne. Also das ist für mich ja auch, ich nenne es immer Gebrauchsliteratur. Das soll beweglich bleiben und das, damit soll man arbeiten können. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, was man da schreibt.
Das Arbeiten, also das Spielen, ist es eigentlich ein Unterschied, ob du so eine Figur für Hurra Deutschland spielst oder ob du der Guleo bist, der warst du ja auch, haben wir noch gar nicht erwähnt, oder ob du einen Ernie spielst? Also ist sozusagen die Bewegung eine andere, das Arbeiten?
Der Guleo war eine Ausnahmesituation, weil das war ja ein sogenanntes Man in Suit oder auch Ganzkörperkondom genannt, genau. Das ist natürlich technisch völlig anders. Die Hoher-Deutschland-Figuren und Ernie unterscheiden sich eigentlich nicht. Das sind so typische Klappmaulfiguren, die in aller Regel, und das hat Ernie ja auch zwei Hände hat, das heißt, man muss die zu zweit spielen. Sonst, da fehlt ja ein Arm. Und,
da muss man den auch mögen, mit dem man zusammenspielt, oder?
Ja, man muss sich riechen können im wahrsten Sinne, man muss sich mögen. Und ich habe ganz großes Glück mit Charlie Kaiser, einer großartigen, wunderbaren Kollegin, die mit mir den Ernie jetzt auch seit 2006 macht. Das ist grandios und es geht nicht besser. Es ist einfach toll.
Ein großes Thema, wenn man über Bücher und über die Menschen dahinter spricht, ist immer, dass oft vergessen wird, Übersetzerinnen und Übersetzer zu nennen, weil man darüber nicht spricht. Das ist ja im Grunde bei Puppen im Fernsehen nicht anders. Man redet über die Puppen, man redet über Ernie, man redet über Pferd, aber man redet nicht über Martin. Stört dich das?
Nee, im Gegenteil. Ja? Also ich finde das wirklich gut. Ich habe schon früher öfter gesagt, die Puppen sind die Stars und das ist auch gut so und richtig so. Also es würde auch keinen interessieren, wenn es jetzt nicht die Ernie-Puppe wäre. Wenn ich meinen Arm hochhalte und habe dann nur eine Socke drauf,
oh, wer weiß.
Dann ist auch Martin nicht weiter interessant. Und mir gefällt es. Das entspricht auch so ein bisschen meiner Lebenshaltung. Ich muss nicht so richtig in den Mittelpunkt, und ich kenne ja auch viele Fernsehleute, mit denen man zu tun hat und vielleicht mit denen man dann auch mal unterwegs ist, also einfach die eine gewisse Prominenz haben und dann die entsprechende Wiedererkennbarkeit in der Öffentlichkeit. Ich weiß meine Privatheit wirklich sehr zu schätzen und empfinde die als großen Luxus.
Das war jetzt der schlechte Versuch einer Überleitung von Büchern zu deinen Buchtipps.
Warum hast du es nicht vorher gesagt? Dann hätten wir es irgendwie eleganter hingekriegt.
Gut, wir machen es jetzt ganz unelegant und ich frage dich zu deinen Top 3. Was hast du uns mitgebracht?
Ich lese gerade ein wunderbares Sachbuch über Insekten, die Insektopädie von Ruffles, erschienen in der grandiosen zum Niederknien schönen Naturkunden-Reihe von Frau Schalanski. Das empfehle ich wirklich jedem. Dann belletristisch möchte ich empfehlen von Andreas Moster, ein Buch, ein Roman, der für meinen Geschmack völlig zu Unrecht nicht so wahrgenommen wurde, wie es hätte sein können. Wir leben hier, seit wir geboren sind, im Eichborn Verlag erschienen, von Andreas Moster. Und am allerliebsten würde ich, obwohl ich heute nur den ersten Satz gelesen habe, den neuen Roman von Karin Köhler oder den ersten Roman von Karin Köhler empfehlen, der jetzt im Herbst ja erscheint. Das ist wirklich das Buch, worauf ich mich mit Abstand seit einiger Zeit am meisten freue.
Wenn du in Interviews gefragt wirst, erzählst du immer noch, dass du wahnsinnig gern vorliest, immer noch. Warum gefällt dir das so, vorzulesen? Bezieht sich das nur auf Vorlesen bei Kindern oder liest du zum Beispiel auch Partnerinnen, Partnern
vor? Ich lese gerne Leuten vor, die neben mir einschlafen, was sie dann auch schnell tun, wenn ich anfange zu lesen.
Das empfindest du aber als Kompliment, wenn die einschlafen, oder also eher nicht so?
Ich sehe in deinen Augen eher nicht so. Doch, doch, inzwischen kann man das ja auch so ein bisschen steuern, ne? Wenn du irgendwie dann unglaublich sonor wirst und so vorliest dann. Nee, ich finde Vorlesen, ich finde es schön, weil es eine schöne private Situation ist zwischen Menschen. Das ist, muss dann auch nicht sein, dass man einem vorliest. Ich lese auch manchmal vor größeren Gruppen, und ich finde, das ist ein ganz schönes soziales Moment, eine Geschichte zu teilen. Es hat natürlich auch eine lange Tradition, und die Tradition der Geschichtenerzähler, als Geschichten auch noch nicht nur schriftlich tradiert wurden. Das ist ein faszinierendes Moment, was fast vielleicht so ein bisschen wie so ein Theatermoment ist. Was ist die Grundbedingung für Theater? Ein Zuschauer und einer, der was erzählt oder darstellt. Und Vorlesen hat natürlich so ein theatrales Moment. Vielleicht mag ich das deshalb. Ich finde, es ist eine Interaktion. Und gerade wenn man auch jetzt keine eigenen Texte vorliest, ist es ja auch schön, wie auch im realen Leben, es ist schöner, gemeinsam auf Reisen zu gehen als alleine.
Und langfristig überlegst du, aus diesen kleinen Geschichten, die ja sozusagen auch eine Basis sein könnten, mal irgendwann was Größeres zu machen? Also hast du eine Idee von einem Roman, von einem Kinderbuch vielleicht im Kopf?
Ich fühle in mir tatsächlich nicht das Bedürfnis, so Geschichten mitzuteilen, wie das den meisten Schriftstellern, glaube ich, geht. Ich bin ein großer Leser. Ich lese lieber, als ich schreibe, ich gestehe. Und ich bin auch schreibfaul, das gestehe ich auch. Ich spiele auch lieber Puppen, als dass ich die Geschichten für sie schreibe. Um mich jetzt, darf ich hier mal diesbezüglich zu entwettern, das ist wahrscheinlich mutig in einem Blog, das die Schreibenden heißt. Es macht mir dann schon Spaß zu schreiben, so ist es natürlich nicht. Und es schwirren ein paar Handvoll Geschichten in meinem Kopf rum. Ich habe eine Idee für einen Jugendroman, wo ich aber über die Grundidee irgendwie nicht so richtig weiter hinauskomme. Ich habe Ideen gerade für ein paar Kindergeschichten, weil ich tatsächlich seit ein paar Jahren eigentlich ausschließlich für Kinder arbeite. Das war mal anders. Ich habe mal eine Sitcom mitentwickelt und auch Erwachsenentexte und Erwachsenentheater und so geschrieben. Aber diese Kinderwelt gefällt mir. Wahrscheinlich auch wegen dieser Grenzenlosigkeit. Und da verschwinden ja auch die Grenzen. So. Ich habe auch viel Computeranimation gemacht, so Live-3D-Animation, und ich mag, glaube ich, das Beleben von Gegenständen. Du kannst ja alles animieren. Und ja, ist einfach lustig, es gefällt mir.
Du bist einer, die Schreibenden ist genau dein Format, weil du schreibst ja, deshalb gehörst du natürlich in diesen Podcast. Martin Paas oder der Erniemann war zu Gast heute. Die Nebengeräusche sind entstanden, weil wir in einem wunderbaren Garten sitzen und ich nehme an, jetzt sind ganz viele tolle neue Ideen für Ernie und Bert Geschichten entstanden, während wir gesprochen haben, bei all dem, was hier um uns herum flattert und Geräusche macht.
Nein.
Dann nehmen wir die, die es gibt. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du Zeit hattest für mich. Danke.
Vielen Dank.
Die Schreibenden von Anja Görz.